Diese Folge wird euch präsentiert von mychristmaspresent.de, dem Geschenkgutschein, bei dem sich alle Mitarbeitenden ihr persönliches Wunschgeschenk aus hunderten von Markenartikeln selbst aussuchen können. Ganz ohne Stress für HR. Alle weiteren Infos gibt's in den Shownotes und am Ende der Folge. Und jetzt ganz viel Spaß mit
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast mit Anjali
und Annika. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast mit mir, Annika, und mit meiner lieben Kollegin Anjali. Herzlich willkommen, Anjali.
Herzlich willkommen, Annika, wollte ich sagen. Aber vielen Dank, liebe Annika. Ich freue mich auch.
Ich freue mich sehr, dass wir heute schon unsere zweite Auftaktfolge für unsere dritte Staffel produzieren.
Say what?
Magst du einmal berichten, worum es heute genau geht und warum zum Henker wir drei Auftaktfolgen für unsere dritte Staffel haben?
Ja, sehr gerne, liebe Annika. Denn genau wie zum Auftakt der letzten Staffel haben wir das große Glück, dass die HR-Rookies uns ihre Fragen geschickt haben, die denen am meisten unter den Fingernägeln brennen zum Thema L&D, genauso wie letztes Mal zum Thema Retention. Und ähnlich wie die Staffeln immer länger werden, meine Liebe, wurden auch die Fragen von den HR-Rookies immer mehr, sodass wir diesmal sage und schreibe drei Auftaktfolgen haben, weil die Fragen so gut waren und so komplex und wie wir immer, wir die Fragen auch sehr ausführlich beantworten wollten und dafür ja auch Expertinnen und O-Töne haben. Und deswegen haben wir in der letzten Folge alles über L&D allgemein beantwortet. Also wenn ihr dies noch nicht gehört habt, schnell nochmal zurück. Heute reden wir über Kompetenzmodelle und Performance Management. Und nächste Woche reden wir über Orga-Design und Transformation. Und ich lieb's, Annika, weil es genau die gleiche Logik ist, wie auch die ganze Staffel aufgebaut ist. Und deswegen, long story short, haben wir drei Auftaktfolgen.
Ja, ich finde es auch da nochmal herzlichen Dank an die Rookie-Community. Ich finde, dass immer wieder beeindruckend, was wir für tolle Fragen bekommen und vor allem, wie viele Fragen wir bekommen. Und seit wir das angefangen haben, definitiv macht mir das einfach riesengroßen Spaß, die Fragen zu beantworten. Und wir beantworten die ja auch nicht alleine. Wir haben hier ja Hilfe von wunderbaren Personen aus unserem Netzwerk. Und zwar einfach, weil es gewisse Fragen gibt, wo uns diese eine Person sofort in den Kopf springt, wo wir sagen, wenn ich das jetzt auf dem Tisch hätte, diese Person würde ich anrufen, WhatsAppen. Genau diese Person rufen wir dann auch an und fragen, ob sie Teil der Staffel hier werden möchten und eure Fragen beantworten. Das haben wir natürlich auch dieses Mal wieder getan.
Und without further ado, liebe Annika, gehe ich ans Telefon und frage dich: Was macht ein gutes Kompetenzmodell aus, das nicht nur schön klingt, sondern auch wirklich gelebt wird?
Ich weiß gar nicht mehr, ob es immer das klassische Kompetenzmodell mehr sein muss oder ob man flexibler vorgehen muss. Also braucht es Kompetenzen, braucht es Ways of Working, braucht es Performance Driver. Ich persönlich bin ganz großer Fan zu sagen, ich gehe weg von klassischen Kompetenzen. Ich schaue mir Verhaltensweisen an, weil Verhaltensweisen ist das, was den Unterschied macht in einer sich schnell wandelnden Kultur. Was ist für mich eine Verhaltensweise? Ich nehme jetzt ein Beispiel von Statista. Wir haben hier unsere Ways of Working definiert. Einer davon nennt sich zum Beispiel We Act Candidly. Also wir geben untereinander ehrliches, transparentes Feedback. Wir sind höflich dabei, aber wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Wir haben keine versteckten Agenten, sondern wir sprechen offen über unsere Themen. Wir legen die Karten offen auf den Tisch, etc., etc. Da stecken auch Kompetenzen hinter, die jemand mitbringt. Aber in erster Linie ist das eine Verhaltensweise. Und diese Verhaltensweise ist auch total konkret. Man kann sich ableiten, was genau möchte man hier von mir, wie soll ich mich verhalten, damit ich sage, das passt zur Statista-Kultur. Und damit sind wir schon beim ersten Punkt. muss es ein Kompetenzmodell sein. Ich selber bin nicht mehr so sehr Fan vom Kompetenzmodell, sondern würde immer eher in Richtung Verhaltensweisen gehen. Nummer 2, möglichst konkret und knackig. Wir bei Statista haben zum Beispiel 5 Verhaltensweisen definiert. Die kann man sich total einfach merken. Die sind super konkret und ich halte zum Beispiel gar nichts davon, 20 verschiedene Kompetenzen runterzuschreiben, weil die wird eine Person, die sich nicht den lieben langen Tag damit beschäftigt, nicht mehr im Kopf haben. Und was man nicht erinnert, kommen wir zu Punkt 3. Und was nicht präsent ist, wird man an der Stelle auch nicht leben, sondern das wird immer schön an der Wand hängen. Ich sage immer, das wird dann als Wandtattoo irgendwo versanden und mehr nicht. Wir haben uns zum Beispiel dafür entschieden, die Ways of Working eher leise und prozessual zu launchen. Wir haben erklärt, was genau die Themen sind und dann haben wir gesagt, wie betten wir diese in unser Hiring ein? Wie betten wir diese in Performance Management ein? Wie betten wir diese in Recognition ein? Also wirklich, wie bauen wir diese Ways of Working ganz klar in unsere Prozesse ein, dass diese halt wirklich präsent sind und erst dann waren wir wirklich laut und haben angefangen, uns über Merch Gedanken zu machen, über Werbung auf den Etagen. Das sind alles so Beispiele, wo ich sage, fangt so an und implementiert die vernünftig in den Prozess. Auch wenn es nicht immer sexy ist und wenn es viel cooler ist, einen Riesenlaunch der Ways of Working, eures Kompetenzmodells, eurer Unternehmenswerte, sonst was zu machen, fangt bei den Prozessen an und wenn ihr dann sagt, okay, die sind bekannt, die werden gelebt, die sind eingebettet, dann fangt an, damit Werbung zu machen. So, jetzt habe ich echt ausgeholt, aber das war mir ein totales Anliegen, das einmal zu tun.
Ja, fand ich total richtig. Ich musste kurz schmunzeln, als du gesagt hast, muss es wirklich Kompetenzmodell sein. Ich war letztens auf einer Veranstaltung, wo jemand ganz, ganz lange über den Unterschied im Skill-Management und Kompetenz und Learning and Development und was ist jetzt eine Kompetenz und was ist ein Performance-Driver und was weiß ich alles geredet hat. Ich habe das total nachvollziehen können aus Perspektive dieser Person, weil die hat da jetzt irgendwie ein Jahr lang dran gearbeitet und sich ganz viele Gedanken gemacht. Aber das ist in meiner Erfahrung in der Realität auch eine sehr akademische Unterhaltung, ne? Nennt es Kompetenzmodell, nennt es Verhaltensanker. Wichtig ist ja für mich, dass wir alle wissen, was erwarten wir? Also welches Verhalten erwarten wir und wie arbeiten wir? Und ob ihr das jetzt Values oder Performance-Treiber nennt, würde ich nicht zu hoch aufhängen. Und genau wie du es sagst, wichtig ist, was gelebt wird. Und damit würde ich jetzt ganz selbstständig überleiten in die nächste Frage, ob man Kompetenzen zentral festlegen soll oder im Fachbereich Spielraum geben. Und da würde ich sagen, aber Annika, ich bin gespannt, was du sagst, es muss Values, Arten der Zusammenarbeit, was auch immer, geben, die wir alle akzeptieren im Unternehmen, finde ich. Also es muss immer der Grundgeist der Zusammenarbeit sollte einmal zentral festgelegt werden und es sollte auch in jedem Fall zentral festgelegt werden, was nicht geht.
Ja. Kultur ist das, was man toleriert, sage ich immer. Also genau dieses Thema. Ich finde Kompetenzen, Verhaltensmodelle, ganz viel ist Verhalten immer. Und ich finde eine Unternehmenskultur an der Stelle ist das, was man toleriert. Also Themen, wo man sagt, da schaue ich weg, die spreche ich bewusst nicht aktiv an. Auch wenn das manchmal ein bisschen strikt rüberkommt. Ich finde es einfach wichtig, dass man da seine Leitplanken setzt. Und dazu gehört nicht nur zu sagen, was möchte ich für ein Verhalten, sondern auch, was ist Verhalten, was ich einfach nicht akzeptiere.
Ich habe jetzt ganz viel bei ganz, ganz vielen Kunden und Kundinnen das ganze Thema Gehaltsbänder und Joblevel auf dem Tisch, Annika. Und ein ganz großes Thema ist ja da auch, wie bewerte ich die Joblevel? Welche Joblevel hängen wo ab und welche Kriterien lege ich zugrunde und welche Kompetenzen? Und du kannst dem Fachbereich Spielraum geben in der Relevanz. Also man kann wahrscheinlich schon sagen, in der Finance brauchen wir ein höheres Maß an Gewissenhaftigkeit als vielleicht woanders. Aber mein Pitch wäre, Kompetenzen, Values, Performance-Driver müssten zentral festgelegt werden, weil es für eine gemeinsame Kultur reinzählt. jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie man, was ein Kompetenzmodell ist, ob es überhaupt noch ein Kompetenzmodell sein muss, wie man die festlegt und wie man verhindert, dass eben dieses Modell in der Schublade verschwindet, erzählt uns Charlotte Häuser von Dr. Lip.
Hey, ich bin Charlotte von Dr. Lip und ich darf heute mit euch darüber reflektieren, wie man dafür sorgen kann, dass ein Kompetenzmodell nicht in der Schublade bleibt. Und ich bin mir super sicher, viele von euch und viele Unternehmen kennen das Problem. Man arbeitet monatelang an einem Kompetenzmodell, was ja wirklich auch super komplex ist. Und am Ende nutzt es dann eigentlich kaum jemand. Und bei Dr. Lip haben wir erlebt, wie wichtig es ist, das Modell wirklich in den Alltag zu integrieren und nicht als so ein einmaliges Projekt zu betrachten. Und auf die Reise dahin möchte ich euch gerne einmal kurz mitnehmen. Und wir haben einmal damit angefangen, das Kompetenzmodell überhaupt erstmal richtig und relevant zu strukturieren. Das heißt, wir haben bewusst zwischen zwei Arten von Kompetenzen entschieden. Den Dr. Lip-Kompetenzen, die für alle Mitarbeitenden gelten und unsere Unternehmenskultur widerspiegeln. Und den jobspezifischen Kompetenzen, die je nach Rolle dann variieren. Und ich glaube, insbesondere bei den Jobkompetenzen ist es super zentral, wirklich eine enge Zusammenarbeit mit den Business-Teams zu haben. Weil am Ende wissen sie wirklich am besten, welche Fähigkeiten in ihrem Bereich wirklich wichtig sind und am Ende das Team auch zum Erfolg führen können. Darüber hinaus ist unser Ansatz dann, das gesamte Kompetenzmodell wirklich zum Herzstück in unseren Personalprozessen zu machen. Das heißt, es begleitet uns in den wöchentlichen 1:1-Meetings zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden und dient wirklich als Grundlage für Feedback und zur gezielten Entwicklung von Fähigkeiten. Zum Beispiel im Performance Assessment, also in der Leistungsbeurteilung, die wir auf Quartalsebene durchführen, schauen wir auch nicht nur auf das Was, also was hast du geleistet, sondern wirklich auch auf das Wie. Also wie hast du deine Ziele erreichen können? Und das ist dann wiederum direkt mit sowohl den Job als auch den Doktorkompetenzen verknüpft. Und auch bei Beförderung und Entwicklungsgesprächen greifen wir immer wieder explizit auf dieses Kompetenzmodell zurück. Und ich denke, nur so kann es eigentlich wirklich immer wieder sichtbar und anwendbar bleiben und werden. Und jeder weiß am Ende, jeder Mitarbeitende, welche Erwartungen und Entwicklungsmöglichkeiten es wirklich gibt. Das heißt, wenn ich mein wichtigstes Learning einmal zusammenfasse, würde ich sagen, ein Kompetenzmodell kann eigentlich nur dann lebendig bleiben, wenn es wirklich regelmäßig genutzt wird und in die relevantesten Entscheidungen und in Gespräche einfließt. Nur so kann am Ende daraus ein wirklicher Mehrwert für alle Mitarbeitenden und Führungskräfte entstehen.
Ja, wo sollen wir anfangen? Ich fand das eine ziemlich gute Sprachnachricht, die Charlotte uns da geschickt hat. Das allererste ist für mich das Thema Zusammenarbeit. Nicht im Elfenbeinturm zu hocken, sondern Dinge gemeinsam zu definieren.
Ja, so oft, also ob es jetzt in unserem Podcast ist, in unserer Erfahrung oder in der Beratung, es ist eigentlich nie gut, wenn eine Abteilung was alle betrifft, im Elfenbeinturm macht. Ich finde das so wichtig, dass es einheitlich ist. Und wenn ich das als Herzstück nehme, dann stelle ich das sicher und verstärke wieder die Kultur. Und dann wird es auch gelebt. Charlotte, vielen Dank.
Total.
Perfekte Antwort.
Sehr gut. Wie machen wir weiter, liebe Anjuli? Ich habe jetzt für dich eine Frage. Was sind für euch die größten Stellschrauben, um Performance Management zum echten Hebel zu machen? So, eine ganz einfache Frage. Deswegen stelle ich sie auch dir und du fängst jetzt mal an und ja.
Ja, ich freue mich, dass du mich anrufen würdest bei dem Thema, weil für die Leute, die mich kennen, ihr wisst, der Dialog und ich ein Riesenthema. Ich liebe Mitarbeitergespräche und Performance Management und möchte deswegen einmal sagen, für mich die größte Stellschraube ist das Performance Management und die Leistung mit der Compensation zu koppeln. Das sind Sachen, die können nicht unabhängig voneinander funktionieren, weil ich weiß, dass es die Logik gibt, Feedback sollte nicht gekoppelt sein ans Gehalt. In meiner Wahrnehmung, let's be realistic, wir sind hier in einem Arbeitsumfeld, mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte gibt mir Feedback, möchte, dass ich anders arbeite. Das ist ja auch kein Feedback im klassischen Sinne, sondern es ist ja Performance Management. Und dann möchte ich, dass es an mein Gehalt gekoppelt ist. Meine Erfahrung, aber dazu werde ich sicherlich noch sehr ausführlich in der Performance Management Folge sprechen. Ich finde, wir müssen uns über die Kriterien klar werden. Das heißt, wir nehmen Values, Performance Driver, Kompetenzen, wie auch immer wir das nennen wollen. Wir definieren die durch. Wir definieren, was bedeutet gut, was ist unsere Erwartungshaltung. Und dann sprechen wir in dem Jahresgespräch darüber, in dem Performance Management. Also das ist die technische Seite für mich. Was wird bewertet und was kommt hinten raus? Für mich ist immer noch auch ganz wichtig, dass es eben der Fokus auf Entwicklung ist. Also nicht so sehr, was ist schiefgelaufen, sondern wo kannst du hin und diese Gespräche als Wachstumschance zu begreifen. Und ich weiß, das ist jetzt gerne so ein HR-Buzzword-Bingo, aber ich glaube, wenn wir diese Gespräche als Wachstumschance sehen und nach vorne gerichtet, dann nimmt es auch die Angst. Also es wird dir ja kein Gehalt weggenommen oder es ist nicht ein Gespräch auf schlechtes Feedback. Und die andere große Stellschraube, ganz praktisch, es darf nicht zu anstrengend sein. Es darf nicht technisch zu anstrengend sein. Es darf nicht auf Papier sein. Es dürfen nicht 800 Fragen sein. Es muss so gebaut sein, dass das ein Gespräch ist und dass Leute begleitet werden durch den Prozess. Und genauso Performance Management in die Entwicklungsrichtung. Ich möchte nicht, dass Leute gekündigt werden, ohne dass es Performance-Pläne gibt. Ich möchte nicht, dass solche Schritte gemacht werden. Und wenn du das einmal wirklich in deine Kultur mit reinbringst, dann ist es ein echter Hebel.
Viel, was ich sehe, ist, dass Unternehmen ganz, ganz viel immer in die Performance-Prozesse werfen, um es ganz bestmöglich durchzudeklinieren in alle Richtungen. Auch da weniger ist manchmal mehr. Also ja, wir brauchen Standards und wir müssen Themen vereinheitlichen, wir müssen da strikt sein, aber bitte seid euch auch bewusst, wenn ihr beispielsweise jedes Quartal die ganze Organisation, jeder bewertet, ich übertreibe jetzt bewusst jeden über drei irgendwie DIN A4 Seiten und dann macht man noch gleichzeitig so ein Projekt wie wir können nicht mehr so kleine Führungsspannen haben, ja, und dann sitzen da Manager, Managerinnen und machen irgendwie das Ganze für 10 Direct Reports, gucken sich dann Peer Feedback, Upward Feedback, alles an. Ihr macht die Leute wahnsinnig und dann erntet ihr Reaktanz auch auf diesen Prozess, dann schaut man, wie kann man es verkürzen, umgehen, sonst was. Denkt das Thema kundenbasiert, wie ihr Performance Management lebt, beachtet die Dinge, die Anjuli gesagt hat und schaut wirklich, wie könnt ihr das möglichst effektiv für Managerinnen und Mitarbeitende auch gestalten.
Darf ich kurz noch was sagen?
Ja, immer.
Ich war neulich mit sehr jungen HRlerInnen, wir haben über das Thema Skalierung gesprochen und dann sagte die eine Personalleiterin, dass sie jedes Quartal alle ihre Leute bewertet und dass sie das eigentlich im Unternehmen durchführen will und dass Feedback ja so wichtig ist. Und dann habe ich gesagt, ich habe mir das auch mal vorgenommen, meine Mitarbeitenden im Quartal sehr ausführlich zu bewerten. Und ich hatte nach einem Quartal keine Lust mehr. Und ich hatte nach einem Quartal, war das einfach schon nicht mal durchführbar auf dem Level, auf dem ich das gerne gemacht hätte. Und da muss man einmal ganz selbstkritisch sagen, wenn ich als Personalerin das schon zu krass finde und es nicht auf dem Level machen kann, auf dem ich mir das wünsche, dann kann ich das im Normalfall nicht von einem Business-Führungskraft erwarten. Gerade mit irgendwie Führungsspannen 15 Leute. Deswegen, Freunde, immer realistisch bleiben. Sozusagen Business-Realismus.
Ich habe einen kleinen Lifehack da für euch. Was ich immer gerne mache mit meinen Leads sind, einmal im Monat steht auf unserer Agenda wirklich Feedback. Das kann Start, Stop und Continue Doing, Highlights, Lowlights, was auch immer sein. Und zwar, dass man wirklich sich zwingt, und das finde ich übrigens gegenseitig wichtig, zu sagen, was lief gut, was lief nicht gut. Und das wirklich monatlich. Da braucht man auch keinen, wenn man das regelmäßig macht, extra Termin für. Das ist ein Teil vom Joe Fix, den man eh im Kalender stehen hat. Das ändert, finde ich, ganz viel. Man hat mehr Transparenz, man unterhält sich mehr, man kriegt als Führungskraft auch hier und da mal zurückgespielt, wenn irgendwas echt blöd gelaufen ist. Und es gibt weniger Überraschungen, man sortiert sich mehr übers Jahr, man gibt sich Möglichkeiten, sich mehr zu justieren. Also es muss nicht immer überformell sein. Ich finde, wichtig für Entwicklung und Performance ist Feedback und das kann man sich gegenseitig sehr, sehr regelmäßig geben, ohne extra Termin.
Und dann sind wir auch fertig mit der Frage, versprochen. Ich hatte dann oben im Surefix immer, was lief gut, was lief schlecht, wie geht's dir, hast du mir was zu sagen oder sowas, also genau wie du sagst. Und das Wunderbare ist, damit bekommt dann Feedback auch nicht mehr so einen beängstigenden Stellenwert, weil es ja sonst in Unternehmen ganz oft nur das super, super Gute oder das Kritikfähige. Und wenn du das so automatisierst bei dir, dann kann eben auch mal das Feedback sein, hey Annika, ich fand das total cool, wie du es letzte Woche gemanagt hast, ohne dass was Riesiges passiert ist. Und dann kommen wir auch wieder näher in das ganze Thema Learning Culture, worüber wir reden.
Ja, finde ich total.
Wir haben es jetzt schon mal so ein bisschen angedeutet, aber wie verhindert man denn, dass Performance Management als Kontrolle wahrgenommen wird?
Boah, das ist eine gute Frage. Kann man das überhaupt verhindern? Das würde ich jetzt sagen. Es kommt ja immer drauf an, überlegt immer, was genau ist das, was ihr kontrollieren könnt. Ist Performance Management ein Stück weit Kontrolle? Auch wenn das jetzt total nicht en vogue ist, dass ich das sage. Total. Weil ihr messt Leistung, ihr messt Output, ihr sagt in irgendeiner Form, schaue ich mir die Leistung eines Mitarbeitenden an. Und das bedeutet ja auch immer irgendwie, ich kontrolliere das. So. Das finde ich, muss man sich einmal eingestehen. Es ist irgendeine Art von Kontrolle. Die Frage ist natürlich, was man damit macht, aber Performance Management ist eine Art von Kontrolle. Punkt. Ist genauso wie Arbeitszeiten erfassen auch eine Form von Kontrolle ist und ins Office kommen und irgendwie ein Ticket kaufen müssen für einen Bus. Having said that, wie schlimm das Ganze als Kontrolle wahrgenommen wird, habt ihr, finde ich, als Führungskräfte oder auch als HRler nicht ganz mittelbar in der Hand, weil es kommt immer darauf an, auf welchem Ohr hört die Person das. Wenn jemand sagt, es geht für mich gerade um eine Beförderung und diese Person hat total gute Bewertungen und ihr fragt die Person, nehmt ihr das eigentlich gerade als Kontrolle wahr? Wird die Person sagen, nee, ist doch total cool, haben hier transparentes Performance Management und ich werde nach meiner Leistung beurteilt. Wenn diese Person aber aus irgendeinem Grund auch immer 3 Jahre später nicht mehr so gut performt und ein kritisches Gespräch habt und ihr die Person fragen würdet, nimmst du das gerade als Kontrolle wahr? Die Wahrscheinlichkeit, dass die Person sagt, ja schon, ist relativ groß. Das heißt, das ist alles sehr situativ. So, Nummer 1. Nummer 2 kommt es auch immer drauf an, auf welchem Ohr man das hört oder hören möchte. Deswegen muss man da sagen, das wird immer irgendwo als Kontrolle wahrgenommen werden. Auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, wie genau hat man Leistungen und Gespräche zu Leistungen in die Kultur integriert? Ist das ein Gespräch, wo, wenn es mal ein halbes Jahr nicht so gut gelaufen ist, wo die Person unfassbar auf den Pott gesetzt wird, sich rechtfertigen muss und es irgendwie heißt, so jetzt aber die gelbe Karte? Oder ist das eben anders aufgestellt? Sagt man so, hey, Folgendes hat nicht gut geklappt, das habe ich beobachtet. Wie ist deine Meinung dazu? Wie können wir dir helfen? Was können wir tun, dass das wieder anders wird? Das ist ein ganz anderer Tonus, den ihr für dieses Gespräch führt. Das heißt, ganz klar 2 Themen. Performance Management ist leider immer irgendeine Form der Kontrolle und das nehmen Menschen auch im Zweifel so wahr. Das ist sehr situativ abhängig, wann, wie, wo jemand das wahrnimmt und auf welchem Ohr quasi das Thema Performance Management gerade gehört wird. Und Nummer 3, normalisiert es ein Stück weit. Das ist nicht das formelle Jahresgespräch, bei dem sich euer Gegenüber rechtfertigen muss, eine Stunde, warum was nicht funktioniert hat, sondern es ist ein Dialog in beide Richtungen, sowohl mit HR als auch für die Führungskräfte. Wie siehst du denn das, Anjuli?
Hi, ungeschminkt, Grüße gehen raus. Natürlich ist es irgendwo eine Kontrolle und das meinte ich eben so ein bisschen mit dem Feedback und Gehalt. Wir sind ja in einer Situation, wo meine Leistung beurteilt wird. So, und ich glaube, das muss man einmal kommunizieren und sich auch klar machen und ich glaube, das weiß auch eigentlich jeder. Also jeder, der in ein Performance-Gespräch geht oder in ein Mitarbeitergespräch, weiß, das wird ja eine andere Unterhaltung, als wenn ich jetzt mit meiner Freundin irgendwie quatsche. Für mich, alles, was du gesagt hast, plus Aufklärung und Schulung. Also wichtig ist ja, wie kommuniziere ich das? Wichtig ist, was sind Verhaltensweisen, auf die kontrolliert wird oder nicht. Also und deswegen, um da wieder nach oben zu kommen, für dieses, das ist für mich einfach so wichtig, dass transparent kommuniziert wird, was beurteilen wir, welche Kriterien Und was ist die Definition von uns für gut? Also was ich irgendwann gemacht habe, Annika, auch da Staubfänger, nee, was hast du gesagt, Wandtattoo? Wir haben unsere Values und Performance Driver definiert, wir haben die beschrieben und wir haben die für jedes Joblevel in jeder Ausprägung beschrieben. Also wir konnten gucken, was bedeutet bei uns als Junior Manager sehr, sehr gut in Ownership. Und das musst du ein bisschen allgemein halten natürlich, weil es kann für Finance was anderes bedeuten als für die Produktion. Aber für mich transparent, Erwartungsmanagement, Schulung, Leute werden nicht auf den Pott gesetzt und öffentlich lang gemacht dafür, sondern es ist etwas, wo kann ich dich hin entwickeln? Das ist für mich total wichtig und Konsistenz. Also es kann nicht sein, dass ich fürs gleiche Verhalten in Ownership mal ein sehr gut krieg und mal ein schlecht. Meine Erfahrung, transparente Kriterien, Schulung der Mitarbeitenden, aber auch genauso Schulung der Führungskräfte und eben Feedback und Gespräche, die oft stattfinden und nicht nur, wenn was ganz Schlimmes passiert ist.
Und es gibt jetzt eine Sache, die hast du noch gesagt, die würde ich gerne noch hervorheben. Personen öffentlich auf den Pott setzen, das ist das Nächste. Wenn man konstruktives Feedback, wenn man Kritik zu äußern hat, die vielleicht in Teilen ein bisschen härter ausfällt, sowas gehört immer ins One-on-One.
Immer.
Eine ganz dumme Idee, Personen vor irgendwie einer Menge bloßzustellen, das ist einfach irgendwie, ist respektlos und das ist auch echt, finde ich, ein Ego-Thema. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der dann nicht defensiv wird und da kommt auch jetzt kurz die Psychologin in mir raus, jemanden vor Publikum runterzumachen. Überraschung, setzt man irgendwie das Nervensystem dieser Person derartig in einen Alert-Zustand. Natürlich reagiert die Person dann nicht perfekt drauf. Und wenn ihr mal überlegt, man selber fände das, glaube ich, auch nicht cool, vor Publikum runtergemacht zu werden, sondern im Zweifel negatives, härteres Feedback immer unter vier Augen, um möglichst gesichtswahrend zu sein. Heißt nicht, dass man es runterschluckt, aber immer auf den Kontext achten und dann spricht man es aus. Lob hingegen, ernst gemeintes Lob und nicht unauthentisch, boah, ist alles super, obwohl man sagt, ach du Scheiße, was denn da passiert, immer in der Runde. Also wirklich, denkt immer dran, Leute strahlen zu lassen für gute Arbeit.
Annika, das hast du sehr schön gesagt.
Danke.
Nein, finde ich auch. Wir werden sicherlich, ihr merkt es schon, Performance Management Feedback ist unsere Themen. Keine Sorge, ihr Lieben, kommen eigene Folgen am Anfang der Staffel. Unser nächster O-Ton befasst sich mit der nächsten großen Herausforderung, wenn es um das Thema Performance Management geht, und zwar die Balance zwischen der individualisierten Leistung und der Team-Performance. Und ich freue mich ganz besonders, dass Svetlana uns dazu eine Einschätzung gibt.
Wie balanciert man individuelle Leistung und Team-Performance? Ich bin Svetlana Stockmann und verantworte seit vielen Jahren HR-Teams in führender Rolle. Ich bin Leadership-Coach und begleite hier Führungskräfte bei ihrer Entwicklung. Dabei ist das Thema Leistung oft zentral. Auf individuelle Leistung schauend, ist unsere Perspektive oftmals auf persönliche Ziele, auf individuelle Kompetenzen und Stärken und durchaus auch auf eine individuelle Karriereentwicklung. Auf Team-Performance schauend, ist die Hypothese oft dahinter, dass man glaubt, mit gemeinsamen Stärken, mit unterschiedlichen Stärken und Kompetenzen, mit einer kollektiven Intelligenz viel eher Ziele erreichen zu können. Doch wie findet man die Balance? Zunächst einmal ist eine klare Mission wichtig. Wo wollen wir denn eigentlich gemeinsam hin? Mit der ableitenden Fragestellung, wie glauben wir denn, am ehesten zum Erfolg kommen zu können? Wenn wir den Fokus eher auf unterschiedliche gemeinsame Stärken setzen, oder durch individuelle Leistung. Diese Hypothese kann sich auch immer wieder ändern, weil sich die Unternehmensphase und auch die Notwendigkeiten im Unternehmen ändern können. Unabhängig dessen, wie ich meine Hypothese aufgestellt habe, ist es wichtig, ganz konsequent auf Basis dessen das Performance Management aufzubauen. Wenn ich daran glaube, dass Team Performance eine ganz elementare Rolle spielt, dann ist es wichtig, dass sich das entsprechend im Performance Management reflektiert. dann ist der Fokus auf Teamziele und die Teamleistung. Der konsequente Weg, falls der monetäre Anreiz im Unternehmen eine Rolle spielt, ist es entsprechend, Teamtöpfe zu schaffen, diese zu budgetieren und eben dem Teamtopf entsprechend im Team zu verteilen. Doch ich denke, individuelle Leistung ist und bleibt weiterhin in einem gewissen Prozentsatz relevant. Insbesondere Top-Performer haben einen hohen Leistungsanspruch und möchten, dass dieser entsprechend auch gesehen wird. Daher glaube ich, dass man immer eine gewisse Mischung zwischen Team und individueller Performance finden sollte und sich jedes Mal die Frage stellt, was hilft uns denn jetzt am ehesten zum Erfolg zu kommen? Aus der Praxis gesprochen ist die Balance im jeweiligen Team, in der jeweiligen Abteilung zu finden, schon sehr anspruchsvoll. Doch viel anspruchsvoller wird es, wenn man auf die Führungsebene schaut. Denn hier sind oftmals Silos vertreten, was die Dynamik und auch die Zielerreichung, die gemeinsame Zielerreichung hindert. Dies hat oftmals damit zu tun, dass eine Intransparenz der Ziele der Führungskräfte herrschen. Und hier ist es wichtig, dass man insbesondere als Führungskraft sich die Zeit nimmt, mit den Kollegen und Kolleginnen die Ziele abzustimmen und die Transparenz zu schaffen und die Abhängigkeiten klar zu haben. Nehmen wir das Beispiel eines Transformationsprozesses, wo HR, Finance und Legal eine essentielle Rolle spielt. Hier ist es wichtig, dass alle drei Heads das gleiche Ziel haben, mit der jeweiligen Klarheit des individuellen Beitrags des jeweiligen Teams, der jeweiligen Abteilung. Daher gibt es nicht die Balance oder die Best-Practice-Lösung für eine Ausgewogenheit, sondern immer wieder die Frage als Führungskraft, als HR, was hilft uns, die Ziele am ehesten zu erreichen? Wie müssen wir auf Basis dessen die Leistung ausrichten?
Vielen Dank für die Einschätzung, liebe Svetlana. Eine Sache würde ich da gerne noch hinzufügen, weil es mir so wichtig ist. Ich sehe relativ häufig in meiner Beratung, dass wir Zielvereinbarungen haben, die gegeneinander sind. Also, dass die eine Abteilung Ziel 1 hat und die andere das etwas von Ziel 1 wegnehmen will, damit ihr Ziel erreicht werden. Und das ist etwas, was man sich sehr überlegen muss. Weil natürlich förderst du damit eine Team-Performance gegen ein anderes Team irgendwie, aber das macht am Ende sehr viel über deine Kultur aus. Und genau so muss man natürlich gucken, wenn man in einem Team zum Beispiel Ziele hat, die sich widersprechen. Also ich habe schon gesehen, Annika, halt dich fest, RekruterInnen kriegen Boni für möglichst viele eingestellte Leute. Und Operations kriegt Boni für viele bestandene Probezeiten. Ja, also kann man schon machen.
Am besten gibst Operations Boni für irgendwie die Anzahl von Änderungsvereinbarungen und dann setzt ihr gleichzeitig das Ziel, Bürokratie abzubauen. Da habt ihr überhaupt keinen Widerspruch. Es gibt schon echt interessante so Systeme, wo ein Excel, würdest du es öffnen, wird dir fett Zirkelbezug ins Gesicht schreien.
Ohne jetzt wieder HR für alles verantwortlich zu machen. Aber da ist für mich wieder, und ihr wisst es, ihr Lieben, ich komme immer aus der HR-Sichtbarkeitsecke, das passiert ja nicht mit Absicht. Also es setzt sich ja nicht jemand hin und sagt, ich mache jetzt Ziele, die sich widersprechen. Aber ganz oft machen das die Führungskräfte und die kennen die Ziele aus den anderen Bereichen nicht. Ihr müsst das steuern. Ihr müsst eine Richtung vorgeben. Aber auch darüber werden wir reden. Wir kommen zu den zwei letzten Fragen der heutigen Folge. Und liebe Annika, ich dachte, kriegst du doch mal eine einfache.
Ich habe die Ehre.
Wie geht man denn mit den Low-Performern um, ohne die Kultur zu zerstören?
Das ist eine ganz einfache. Nummer 1. Ihr wisst, ich bin große Befürworterin von Performance-Management. Und auch wenn das gerade nicht so das Beliebteste ist zu sagen, ich finde ein gutes Performance-Management total wichtig. Ich weiß, es gibt auch gerade Bewegungen in ganz andere Richtungen, aber eine Sache, an der ich mich total stoße, ist, Menschen als Low-Performer zu betiteln. Warum? Ihr packt damit einer Person einen Stempel auf die Stirn. ich finde, das geht nicht. Ihr sitzt erstmal einem Menschen gegenüber so. Und jetzt habt ihr eine Person, der oder die in einer gewissen Zeit nicht die Leistung erbracht hat, die man sich gewünscht hätte. Das macht die Person nicht per se zu einem Low Performer. Das kann unendlich viele individuelle Gründe haben. So. Und da sind wir auch schon beim Thema. Ich persönlich finde, Leistung zu erfassen wichtig, Leistung sauber zu definieren, finde ich wichtig. Aber auch dazu sagen, ich sitze da mit einem Individuum zusammen und was genau ist eigentlich der Grund dafür? So. Es kann 1000 Gründe haben, es kann private haben, es kann häufig auch sein, dass die Person einfach auf der falschen Rolle sitzt, in der falschen Rolle, im falschen Team, falsche Führungskraft, dass damit irgendwie schon ganz viel passiert. Ich habe mich tatsächlich noch nie mit einer Person unterhalten, der oder die gesagt hat, ach, ich finde das total cool, nicht in die Leistung zu kommen. Ich gehe immer davon aus, jemand ist per se erstmal grundmotiviert und möchte Leistung erbringen. So. Und aus irgendeinem Grund scheint das dann nicht so, wie man es sich wünscht, zu passieren. Und dann sollte man erstmal Ursachenforschung betreiben so und sagen, woran liegt es? Gibt es irgendwas, was können wir ändern? So. Ist das vielleicht ein Lebensphasenthema? Nächstes Beispiel, wenn jemand pflegebedürftige Angehörige zu Hause hat und sich nicht 24/7 um den Job dreht, dann ist diese Person nicht low performing, dann hat diese Person einfach noch andere Themen, die heißen Leben neben der Arbeit, so, die gerade einfach viel Energie konsumieren. Und ich finde aus diesem Sinne Leistung anerkennen, Leistung honorieren, auch Schlechtleistung auszusprechen, aus der Intention zu sagen, ich mache die Person besser. Und wenn man dann merkt, dass es einfach nicht funktioniert, ja, dann muss man sich an gewisser Stelle beidseitig trennen. Aber dann sollte man sich auch irgendwann, wenn man es versucht hat, auf Augenhöhe trennen. Hört dazu gerne unsere zweite Staffel, das Thema Exit Management. Auch da habe ich noch nie eine Person erlebt, die gesagt hat, ich bin total gerne nicht in die Leistung gekommen und das ist der Traumjob meines Lebens und ich möchte unbedingt bei euch im Unternehmen bleiben, obwohl ihr mit meiner Leistung nicht unhappy seid. Dieses Labeling macht was mit einer Person so. Und deswegen, absolut wichtigste, bitte sprecht nicht von Menschen als Low Performern, sondern guckt Low Performance temporär, sucht nach Gründen, sucht nach Möglichkeiten zur Entwicklung. Aber packt Leute nicht stumpf in Schubladen und immer mit einer Intention und individualisierten Lösung drauf eingehen. Das kann nicht alles HR machen. Ich weiß, es gibt viele Personen im Unternehmen. Das müsst ihr ganz viel über die Führungskräfte machen und euch quasi über die Führungskräfte ins Unternehmen hebeln und diese Vision von Performance Management ins Unternehmen bringen. Ihr solltet niemals hinter einem Excel sitzen und sagen, ach und irgendwie die X Prozent sind jetzt meine Low Performer und von denen X Prozent trennen wir uns jetzt. Damit macht man nämlich Kultur kaputt.
Ja, ich habe immer gesagt, HR entscheidet nicht, wer gekündigt wird,
sondern
wie. Und für mich sind die wichtigen Themen, wie du es schon gesagt hast, klare Joberwartungen, weil in meiner Erfahrung ist es ganz oft so, dass die Leute ja auch selber merken, wenn sie das nicht erreichen, was erreicht sein soll. Und das sind auch wieder ganz andere Unterhaltungen, wenn jemand sagt, hey, ich schaffe das nicht, bitte hilf mir. Und als ganz einfache Regel, hab ein bisschen Empathie. Also stell dir vor, wie wäre es für dich in der Situation? Bist du ein böser Mensch, weil du die Excel-Tabelle nicht fertig gemacht hast? Oder genau wie du gesagt hast, gibt es vielleicht Themen, die da reingespielt haben? Hat jemand sonst immer gute Arbeit geleistet und jetzt auf einmal nicht mehr? Ja, wahrscheinlich ist es kein Low-Performer. Wahrscheinlich ist irgendwas passiert. Vielleicht hat der Mensch ein Problem. Frag doch mal nach. Und für mich ganz wichtig, Low-Performer, Anführungszeichen und Kultur. Ein großes Thema ist ja nicht nur, wie behandle ich die Person, sondern wie färbt es auf die Kultur ab. Und da ist für mich immer wichtig, Transparenz, Augenhöhe, kein A-Punkt-Loch sein. Weil das kriegen ja die anderen Leute mit. Und wenn ich sehe, da ist jemand gekündigt worden, weil der einmal eine Excel-Tabelle falsch macht, macht es ja auch was mit mir und mit der Kultur. Und deswegen nicht nur aus guter Menschlichkeit, sondern auch aus Business-Sicht macht es Sinn, Low-Performance-Prozesse zu haben. Und auch da, wie bei ganz vielen Prozessen, ihr Lieben, definiert die vorher, damit ihr nicht in People-Diskussionen landet.
Ja, Absolut.
So, last question of the day. Welche Rolle spielen Führungskräfte im Performance Management wirklich? Wie kann man sie dafür gewinnen? Annika, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war eine Frage, da habe ich eine sehr klare Meinung, aber please go.
Ich finde, man sollte Führungskräfte nicht dafür gewinnen müssen, weil genau wer leidet, wenn kein gutes Performance Management da ist, erstmal der Prozess, aber dann durchgeführt wird, die Führungskraft. Ihr als HR müsst nicht mit dem Team zusammenarbeiten, die Führungskraft muss es. Das heißt, entsprechendes Performance Management ist im Sinne der Führungskraft. Da finde ich, ist nicht viel mit, man muss die Person dafür gewinnen. Das ist, finde ich, die Natur der Rolle. Das Einzige, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, das einmal klarzumachen. Das ist kein HR-Prozess, sondern HR stellt die Infrastruktur und einmal den Gesamtprozess zusammen. Nummer eins. Nummer zwei, ihr müsst den Prozess kundenorientiert denken. Das heißt, kommt Managern entgegen, kommt Mitarbeitenden entgegen, setzt einen ordentlichen, pragmatischen Prozess auf.
Und auf die Frage, welche Rolle spielen die Führungskräfte im Performance Management wirklich, möchte ich sagen, die Schlüsselrolle. Weil am Ende mache ich als HR nicht 170 Performance-Management-Gespräche, die ich ja gar nicht machen kann. Am Ende beurteilt der Vorgesetzte die Leistung der Mitarbeitenden oder die Vorgesetzte. Und wie ihr die Leute dafür gewinnt, meine Erfahrung, kommuniziert, wir machen Performance-Management, wir machen Mitarbeitergespräche, das ist die Erwartungshaltung, das soll eine Stunde dauern, wir wollen Text, was auch immer. Fangt von oben an. Ich habe noch nie erlebt, und das wäre auch mein Schlusswort für heute, dass eine mitarbeitende Person sich beschwert hat und gesagt hat, oh, ich krieg zu viel Feedbackgespräche. Das habe ich noch nie erlebt. Und darüber, finde ich, holt man die Führungskräfte ins Boot. Eure Mitarbeitenden und eure Teamkultur werden es euch danken.
Ja, definitiv.
Werbung.
Annika, wir sind schon wieder im Oktober. Aber weißt du, was das bedeutet?
Es gibt wieder Lebkuchen im Supermarkt.
Das ist korrekt, aber was bedeutet das für HR?
Gedanken machen um Weihnachtsgeschenke.
Ich wollte gerade sagen, bei uns heißt es eigentlich immer, dass uns im November einfällt, oh Gott, da war doch was. Und dann wird panisch ein Cocktailshaker gekauft für alle oder so ein Cocktail-Mix-Set. Kennst du nicht, ne?
Kenne ich überhaupt nicht. Nein, Scherz.
Und damit euch das nicht auch wieder passiert, freuen wir uns, dass diese Folge von mychristmaspresent.de präsentiert wird, dem Geschenkgutschein, bei dem sich die Mitarbeitenden ihr persönliches Geschenk selber aussuchen dürfen. Das bedeutet, ihr legt ein Budget fest und gebt euren Mitarbeitenden den Code und dann können die sich ihr eigenes Weihnachtsgeschenk aussuchen. Kein Cocktailshaker.
Das ist natürlich sehr praktisch, denn alle, die im HR arbeiten, wissen, man wird es nie mit der gleichen Sache jeder einzelnen Person im Unternehmen recht machen können.
Und das Beste exklusiv für euch, unsere HR-Ungeschminkt-HörerInnen. Ihr kriegt mit dem Rabattcode HRU-P100 100% Rabatt auf die Individualisierung der Einlöseseite. Das schreiben wir aber auch alles nochmal in die Shownotes.
Werbung Ende.
Da sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Das ging schnell. Es hat wieder echt viel Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren und eure Fragen zu beantworten. Vielen Dank dafür.
Und vielen Dank dir, liebe Annika, fürs Beantworten der Fragen. Nächste Woche haben wir unsere letzte Auftaktfolge. Ich möchte nicht zu viel spoilern, aber sie wird die O-Ton-lastigste. Und wir reden von Orga-Design und Transformation. Und dann, meine Liebe, geht es los mit der dritten Staffel.
Ich freue mich sehr.
Bis dahin, ihr Lieben, Feedback, Wünsche, Anregungen, tolle Geschichten, schlimme Geschichten, wie immer über LinkedIn an uns beide direkt oder an info@hr-ungeschminkt.de. Wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche und happy HR!